herzlich willkommen zur Miniserie Hast du schon gehört?
Moin und herzlich willkommen zu dieser Folge von Hast du schon gehört, dem Newsformat der Privatpiloten-Lounge. Ich habe dir ein paar Sachen mitgebracht und anfangen möchte ich mit den Verkaufszahlen der ULs im letzten Jahr. Da hat das Fliegermagazin mal beim DAEC und beim Deutschen Ultraleichtflugverband nachgefragt, was denn letztes Jahr so verkauft wurde. Und erstaunlicherweise liegt nicht JMB vorne. Die VL3 hat 20 Stück verkauft und 20 mehr wurden von der Bristell verkauft, zwei Stück mehr. Also insgesamt 22 Bristell und 20 VL3 wurden letztes Jahr verkauft. Dann Breezer landet auf Platz 3 mit 11 Stück, dann kommt die WT9 mit 10, dann kommt die FK9 und dann kommt auch schon der Kiebitz. Auch ganz spannend, weil der Kiebitz ja ein Eigenbau ist. Also die wurden dann weniger verkauft, als dass sie halt zusammengebaut wurden. Es ist interessant, was so los ist auf dem Markt. Man sieht ganz klar den Trend immer noch zu den Hochleistungsflugzeugen. VL3, WT9, Dynamic, auch die Bristell. Es ist nicht mehr so, wie es früher war, dass es Tuch und Rohr ist. So viel zu den ULs. Jetzt noch eine Sache für Leute, die schon immer mal auf dem Kopf stehen wollten. Und zwar bietet die Spins M More eine ATO aus Salzburg 3 Stipendien, und zwar 3 Flight Safety Stipendien im Wert von je 2000 Euro. Diese umfassen einen Online-Theoriekurs und Flugstunden auf einer Super-Decathlon, wo man ein UPRT, also ein Upset Prevention and Recovery Training, machen kann. Bewerben kann man sich noch bis zum 30. Januar, also habt ihr noch ein ganz klein bisschen Zeit per E-Mail. Die E-Mail packe ich euch in die Shownotes. Ansonsten schaut einfach mal rein bei www.spinsandmore.at. Dort findet ihr alles Weitere. Die nächste Nachricht, hauptsächlich für unsere Segelfliegerfreunde, aber auch einige ULer und auch einige Echo-Klassen haben ja ein FLAM installiert. Und mit der neuen Softwareversion 7.4.0 für Geräte der Classic- und Power-FLAM-Linie gehört das jährliche Update der Vergangenheit an, denn die Basisfunktionen bleiben erhalten. Bisher war es ja so, dass FLAM tatsächlich nur die anderen Geräte erkennen konnte, die auf der gleichen Softwareversion waren. Und deswegen war es sehr, sehr wichtig, dass man einmal im Jahr immer das Update zieht. Ab der Version 7.4.0, die jetzt auf die Geräte kommt, bleibt die Funktion des Erkennens erhalten, also dass man sich gegenseitig erkennt, auch wenn unterschiedliche Softwarestände installiert sind auf den verschiedenen Fliegern. Also eine super Weiterentwicklung. Es gab ja gerade im letzten Herbst eine große Diskussion darum. Schön, dass die Entwickler vom FLAM sich dessen angenommen haben. Eine weitere Software, die sehr interessant ist, wo ich glaube, dass da auch ein Markt für weitere Flieger sein wird, ist eine AR und eine VR Software, also eine Augmented Reality und eine Virtual Reality Software von Cirrus. Diese Software bietet dir praktisch die Möglichkeit, beim Walkaround dir verschiedene Sachen anzugucken. Also die VR-Version, also die Virtual Reality, funktioniert mit so einer VR-Brille. Die setzt du dir auf und guckst dir dann die ganzen Besonderheiten, die du zum Beispiel bei einem Pre-Flight-Check in einem Vision Jet machen würdest. Bei der Augmented Reality ist es sogar so, dass du praktisch das Tablet, die Kamera des Tablets auf das Flugzeug richtest und sie zeigt dir einerseits das Bild an, was du gerade aufnimmst, andererseits wird in dieses Bild auch eingeblendet, was du dann an den entsprechenden Positionen machen sollst. Ich denke, kein Ersatz für eine Checkliste, weil noch sehr umständlich, aber sicherlich fürs Erlernen oder Kennenlernen von Flugzeugen eine sehr interessante Software, die wahrscheinlich Zukunft haben wird. Dann eine Geschichte aus der elektrischen Fliegerei. Und zwar wird es in Bayern mehr elektrische Flugplätze geben, weil in Bayern fördert das E-Fliegen. Es wird mehrere Fördermittel geben für Flugplätze. Und zwar bisher gab es halt die Schwerpunktflugplätze Aschaffenburg, Bayreuth und Coburg, wo schon Ladesäulen und sonst was verbaut wurden mit Fördergeldern der bayerischen Regierung. Das soll sich jetzt auf weitere Flugplätze ausstrecken. Da sind zum Beispiel der Flugplatz Augsburg, Landshut, Engenfelden, Wilshofen und Straubing. Und so hat man dann in Bayern schon eine relativ gute Flugplatzdichte, wo man mit seinem Elektroflieger hinfliegen kann und dann auch mal an die Ladesäule gehen kann, ohne dass man irgendwie sein Ladekabel selber mitschleppt.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
So viel zu den News. Neue Termine gibt's noch nicht so viele. Ich kann euch einerseits aber die Termine von ForeFlight empfehlen. Diejenigen, die schon immer mal sich überlegt haben, was ist denn jetzt die richtige EFB-App, also oder Navi-App. Für die sind die kommenden Webinare von ForeFlight vielleicht interessant. Dort geht es um Weight and Balance, wie erkenne ich Vereisung und auch den generellen Einstieg. Los geht's jetzt am 23. Januar um 18 Uhr Einstieg VFR-Planung in Europa. Da könnt ihr also schon mal gucken, wie fliege ich denn überhaupt VFR mit ForeFlight, weil das ist ja eine häufig gehörte negative Sache bei ForeFlight, dass das gar nicht so gut geht. In diesem Webinar erfahren wir, wie es doch gehen kann. Dann gibt es am 13. Februar ein Training im Flugsimulator. Also wie kann ich ForeFlight im Flugsimulator nutzen? Einige wissen ja von euch, dass man ForeFlight mit dem heimischen Flugsimulator koppeln kann. Dann am 27. Februar gibt es die erweiterte VFR-Planung in Europa. Und am 13. März dann Tipps und Tricks für reibungslose Flüge. Die ganzen Webinare werden veranstaltet von Wolfgang Östrich. Das ist ja der Österreich, der Vertreter von ForeFlight hier in Deutschland. Ich packe euch den Link in die Shownotes und dann könnt ihr da mal reinschauen. Ist sicherlich für einige interessant von euch.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei HDSG. Heute möchte ich euch gerne in die Welt eines Mannes mitnehmen, der die Luftfahrt geprägt hat wie kaum ein anderer. Willi Messerschmidt. Sein Name, der steht für bahnbrechende Ingenieurskunst, aber auch für eine bewegte und nicht immer unproblematische Karriere. Wer war dieser Mann und was macht seine Flugzeuge so besonders? Willi Messerschmidt wurde 1898 in Frankfurt am Main geboren, richtiger hessischer Bub, gell, und entwickelte schon früh eine Leidenschaft für die Fliegerei. Bereits in den 1920er Jahren arbeitete er an Flugzeugkonstruktionen, die damals als revolutionär galten. In seines Studiums lernte er dann Professor Friedrich Hart kennen, auch ein Pionier der Segelflugtechnik, und gemeinsam konstruierten die beiden Segelflugzeuge, von denen eines der ersten die S5 war. Messerschmidt hat schon in dieser Zeit sehr früh bewiesen, dass er nicht nur Ingenieur, sondern auch Innovator war. 1926 gründete er dann die Messerschmidt Flugzeug GmbH, die dann später in die Bayerischen Flugzeugwerke BFW eingegliedert wurde. Das war eine Partnerschaft, die sich als entscheidend für seine weitere Karriere erweisen sollte. Ein großer Meilenstein für Messerschmidt war die Entwicklung der Bf 108 Typhoon. Das war ein viersitziger Sportsitzer, ein Reiseflugzeug, und die Bf 108 galt als technisches Wunderwerk ihrer Zeit. Sie war nicht nur modern und aerodynamisch, sondern setzte mit ihrem einziehbaren Fahrwerk und ihrer leichten Bedienbarkeit absolut neue Maßstäbe. Dieses Flugzeug, das war so erfolgreich, dass es später sogar als Inspiration für militärische Flugzeugdesigns diente. Doch der größte Durchbruch kam mit der Messerschmitt Bf 109. Dieses Flugzeug ist vielleicht eines der bekanntesten Jagdflugzeuge der Geschichte. Die Bf 109 wurde Mitte der 1930er Jahre entwickelt und war eines der ersten Ganzmetallflugzeuge mit geschlossener Kabine und einziehbarem Fahrwerk. Mit ihrem leistungsstarken Daimler-Benz-Motor war die 109 schnell, wendig und extrem vielseitig. Sie wurde im Spanischen Bürgerkrieg getestet und während des Zweiten Weltkrieges in unzähligen Varianten gebaut. Insgesamt wurden mehr als 33.000 Exemplare produziert, eine Zahl, die ihren Erfolg und ihre Bedeutung unterstreicht. Doch bei all dem technischen Fortschritt darf man nicht vergessen, dass dieses Flugzeug im Dienst des NS-Regimes stand. Messerschmidt arbeitete eng mit der deutschen Regierung zusammen und die Produktion seiner Maschinen war eng mit Zwangsarbeit und den Schrecken des Krieges verknüpft. Ein weiteres Highlight war die Entwicklung der Messerschmidt Me-262, des weltweit ersten serienmäßig produzierten Strahlflugzeugs. Mit ihren revolutionären Turbinenantrieben war sie ihrer Zeit weit voraus und erreichte Geschwindigkeiten, die für damalige Flugzeuge unerreichbar waren. Die Me-262 hätte den Luftkrieg verändern können, doch durch Verzögerungen in der Produktion und durch Treibstoffmangel konnte sie ihre Vorteile eben nicht voll ausspielen. Nach dem Krieg war Messerschmidts Karriere stark eingeschränkt. Aufgrund seiner engen Verbindung zum NS-Regime wurde ihm zunächst jede Tätigkeit in der Luftfahrt verboten, doch er gab nicht auf. In den 1950er Jahren kehrte er zurück und entwickelte zivile Projekte, darunter den berühmten Messerschmitt-Kabinenroller. Ein winziges Dreiradauto, das Mobilität für die Nachkriegszeit bot. Später beteiligte sich Messerschmitt an den Entwicklungen von zivilen Flugzeugen wie der Messerschmitt-Bölkow-Blohm, MBB, die später in den Airbus-Konzern aufging. Willy Messerschmitt starb 1978. Sein Lebenswerk hinterlässt ja ein komplexes Vermächtnis. Auf der einen Seite seine technische Genialität und seine Vision, auf der anderen Seite seine Verstrickungen in die Kriegswirtschaft. Seine Flugzeuge stehen aber bis heute für Innovation und Technik, aber auch für die Verantwortung, die mit solchen Entwicklungen einhergeht. Wenn ihr Anregungen, Kommentare habt, schreibt sie uns gerne auf Instagram. Wir freuen uns auf eure Kommentare und damit geht's zurück zum Johann.
Und wie gesagt, es gibt noch nicht so viele Termine, deswegen habe ich noch eine interessante Dokumentation, nennen die das, für euch. Das sind Filme von der amerikanischen AOPA, die auf YouTube zu sehen sind. Und die heißen Hops Across the Rockies. Wirklich schöne Flugzeuge sind da zu sehen. Und man sieht, wie die mit mehreren Flugzeugen über die Rocky Mountains fliegen. Auf dem Weg nach Oshkosh sind die, glaube ich. Bin mir gerade nicht genau sicher. Es sind mehrere Folgen. Jetzt ist gerade Episode 2 rausgekommen. Von daher lohnt sich da immer mal wieder reinzuschauen, was es da Neues gibt. Auch den Link packe ich euch in die Shownotes. Das war es dann auch heute schon wieder mit den entsprechenden News. So viel von mir. Always many happy landings. Macht's gut.